Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Ihr kennt Robert Lewandowski, oder? Dieser Fußballspieler, irgendwie dieser Superstürmer, der irgendwie pro Spiel 1,5 Tore mindestens schießt. Robert Lewandowski geht in so einem Dorf spazieren, an so einem kleinen Fußballplatz vorbei, da bolzen so ein paar Jungs und der Lewandowski bleibt stehen und kriegt den Mund nicht zu. Da läuft so ein kleiner Junge rum und schießt ein Tor aus 40 Metern direkt oben ins Eck. Kurz danach dribbelt der 6 kleine andere Jungen aus, macht einen Fallrückzieher, als eine Flanke kommt. Robert Lewandowski steht da und kriegt den Mund nicht zu. Boah, ist der kleine Kerl ein Fußballer. Vielleicht kennt ihr auch Alexander Zverev, dieser Tennisspieler, auch nicht unbedingt schlecht, ne? Jetzt ist er leider ausgeschieden, schade. Alexander Zverev geht auch durch so ein Dorf spazieren oder hier bei uns an der Aue, irgend so ein kleiner Tennisverein, da spielen welche Tennis. Und der Alexander Zverev, der traut seinen Augen nicht. Da schlägt einer ein Ast nach dem anderen. Also der schnibbelt die Bälle da um die Ecke und er steht da mit offenem Mund und kommt in Staunen. Ja, was ist das für ein Tennisspieler? Von Jesus können wir ja annehmen, dass er einen einigermaßen festen Glauben hatte, oder? So ein Glaubensvorbild Jesus. Aber tatsächlich gab es einen Menschen, der hat Jesus zum Staunen gebracht durch seinen Glauben. Echt? Ja, ein Menschen, ein Heide sogar, ein Nicht-Jude, und Jesus staunt über seinen Glauben. Ich lese uns das vor aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 8, Abvers 5. Jesus kam nach Kapharnaum, da trat ein Hauptmann, ein Nicht-Jude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagt er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa in dein Haus kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten, aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe einem höheren Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu seinen Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig, also ehrlich, könnte man sagen, ja, also wahrhaftig, einen solchen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Und zur selben Stunde wurde der Diener gesund. Jesus staunt nicht schlecht. Jesus wundert sich, Jesus ist verblüfft. Also so einen Glauben hat er ja noch nie gesehen. Was ist das für ein Mensch, der so glaubt? Was ist das für ein Glaube, über den Jesus sich wundert? Also der Mensch zuerst einmal ist ein römischer Hauptmann in Kapernaum. In Griechisch steht da Centurio, heißt wohl im Lateinischen genauso. Also einer, der eine Hundertschaft befehligt hat. Kapernaum am Nordufer des See Genezareth ist eine Grenzstadt, da ist also eine Grenzstation, eine Zollstation, auch eine römische Garnison. Kapernaum ist auch bekannt für warme Quellen und für seine Badehäuser. Die Römer waren die Besatzer, aber die meisten Soldaten, die allermeisten waren Söldner, Bedienstete, nicht selber aus Rom kommend. Jesus hat zu Kapernaum gesagt, das lesen wir gleich im nächsten Kapitel bei Matthäus, meine Stadt nennt er Kapernaum. Da hat er gelebt, das war sein Zuhause. Da hat er einen Gelähmten geheilt, als er im Haus gepredigt hatte, oder das Haus war voll, haben tatsächlich Freunde diesen Gelähmten durchs Dach runtergelassen. Kapernaum hat er auch mal die Mutter von Petrus geheilt und noch andere Männer. Und seine Heilung und seine Predigten haben sich natürlich herumgesprochen. In der Nähe, da auf einem Berg, da hat er mal gepredigt und sehr einprägsam gesagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Unser Hauptmann hier ist vermutlich auch ein syrischer Söldner. Scheinbar ein guter Soldat, ein anständiger Kerl, der sich um seine Soldaten kümmert. Und nun hat er einen, der ihm besonders am Herzen liegt, einen vertrauten Untergebenen, vielleicht so einen altgedienten Feldwebel oder so die Mutter der Kompanie, irgend so ein herzensguter Mann, mit dem er schon viel erlebt hat, durchgemacht hat, auf den er sich immer verlassen konnte. Und irgendwann zieht die Gicht diesen Mann krumm. Er kriegt Schmerzen in den Gliedern überall und immer mehr. Er kann nicht mehr gehen, er kann nicht mehr aufstehen, er kann nicht mehr liegen. Und ich stelle mir vor, dass dieser Hauptmann alles in Bewegung gesetzt hat, um seinem Knecht zu helfen. Hat Ärzte geholt und Medikamente bezahlt. Dieses Leiden seines Untergebenen war sein eigenes Leiden geworden. Der konnte gar nicht Abstand nehmen davon, zu sehen, wie schwer sein alter Wegbegleiter leidet. Er selber war das Befehlen gewohnt, Lösungen finden, Probleme sehen und angehen, das war sein Alltag. Aber der Gicht oder irgendeiner anderen Krankheit kann man ja nicht befehlen. So kommt dieser Hauptmann an seine Grenzen, um eines Untergebenen willen. Ein Manager, ein Kämpfer, ein Soldat, der kennt Leid und Tod, der hat schon manchen sterben sehen, aber diesen seinen Knecht, da leidet er einfach mit, den kann er nicht einfach leiden lassen. Und jetzt hat er offensichtlich auch von Jesus gehört. Dieser jüdische Wanderprediger da, der soll heilen können. Und wie war das doch gleich? Seine Predigt da auf dem Berg in der Nähe da. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Na ja, da macht sich dieser Römer auf den Weg. Und Jesus kommt in Staunen. Was ist das für eine Fürsorge? Für einen Untergebenen, sich so für ihn einzusetzen. Was ist das für ein Mann, ein römischer Befehlshaber, macht sich selbst auf den Weg, anstatt mal eben so zwei Soldaten dahin zu schicken. Er kommt und bittet Jesus persönlich und dringend, mein Knecht liegt zu Hause, er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Was ist das für ein Glaube? Den Mann haben wir jetzt kennengelernt. Was ist das für ein Glaube? Es ist zunächst einmal ein mutiger Glaube, denn dieser Römer, der wird sich nicht abgesprochen haben mit anderen und die haben abgestimmt, okay, ich gehe da mal hin zu Jesus. Der hat das alleine gewagt, entschieden, als Römer, sich auf den Weg zu machen, mit der Gefahr, sich lächerlich zu machen, dabei so einem jüdischen Rabbi anzukommen und der sagt, hör, fass mich nicht an, du Römer. Vielleicht kann Jesus auch gar nicht heilen. Aber dieser Römer ist mutig, er geht ein Wagnis an, er geht an die Öffentlichkeit damit, oder? Er zeigt ja hier vor anderen, ich vertraue jetzt auf Jesus, ich wage das bei ihm, ich gehe jetzt zu ihm hin und ich wage das. Ich brauche Hilfe und ich zeige das auch. Darum ist es auch ein demütiger Glaube, denn wenn man zu jemandem hingeht und sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche dich, vielleicht bist du meine letzte Hoffnung. Da macht man sich klein, wenn man in die Seelsorge geht, vielleicht zur Beichte geht und jemandem sagt, ich komme da nicht weiter in meinem Leben oder ich habe keinen Mut mehr, dann macht man sich klein. Jesus macht sich klein. Entschuldigung, dieser Hauptmann macht sich klein vor Jesus. Er zeigt seine Schwäche. Sicher hätte der Hauptmann auch Jesus holen lassen können, ja? 2, 3 Soldaten hinschicken, holt mir mal den Jesus her. Jesus ist hier der Herr und der Hauptmann ist mutig und demütig. Und er drittens überschreitet Grenzen. Dieser Glaube überschreitet Grenzen. Ein Heide geht zu einem Juden. Ein Offizier, ein hoher Römer, geht zu einem umstrittenen jüdischen Wanderprediger. Lukas hat in seinem Evangelium auch diese Begebenheit aufgeschrieben und hat noch ein paar andere Informationen. Bei Lukas können wir lesen, dass dieser Hauptmann ein Freund der Juden gewesen sei und dass er den Bau der Synagoge sehr unterstützt hätte, also wahrscheinlich viel gespendet hat für die Synagoge. Also erfahren wir jetzt noch ein bisschen mehr. Der Hauptmann war nicht arm und er war mindestens interessiert am jüdischen Glauben. Dieser Glaube an den einen Gott. Übrigens wurden viele Griechen damals, Heiden, Nichtjuden, angezogen durch diesen Glauben an den einen Gott. Aber was der Hauptmann garantiert wusste und erlebt hat, dass die Juden einen deutlichen Trennungsstrich ziehen zwischen sich und anderen Völkern. Sie sind das erwählte Volk. Der Hauptmann hatte garantiert Kontakt mit Juden und er wusste genau, nie würde ein Jude mich in sein Haus einladen oder nie, wenn ich eine Einladung ausspreche, würden Juden mein Haus betreten. Nach Vorstellung der Juden würden sie sich unrein machen im Kontakt mit einem Heiden. Das wusste der Hauptmann und das wusste auch Jesus. Und als der Hauptmann ihm sagt, mein Knecht liegt da und hat Schmerzen, dann sagt Jesus, soll ich etwa kommen in dein Haus und ihn heilen? Und dann kommt diese, weiß nicht, was ihr für ein Adjektiv finden würdet, diese mutige Antwort, diese unerwartete Antwort, diese demütige Antwort auf jeden Fall, dass dieser Hauptmann sagt, Herr, höchste Anrede, Kyrios, Herr, der Kaiser hat sich nachher Herr nennen lassen, ja. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. So fängt das an. Und dieser Satz wird in jeder katholischen Messe gesprochen. Das ist doch toll, oder? So ein Satz eines römischen Hauptmanns hat es geschafft in die kirchliche Liturgie seit Jahrhunderten. Ne? Da wissen Menschen, die Christen, die zusammenkommen, Gottesdienst feiern, wissen genau, ich bin in der gleichen Situation wie dieser Hauptmann. Wenn ich vor Jesus stehe, dann muss ich eigentlich sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, in mein Lebenshaus, dass du mich ansiehst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener ist gesund, meinem Diener ist geholfen. Dieser Römer ist nicht irgendwie beleidigt von dem Juden, der ihm sagt, soll ich etwa in dein Haus kommen? Er kennt diese Grenze und er akzeptiert das. Er gehört eben nicht zu Gottes Volk, so ist das eben. Ich weiß, ich bin es nicht wert. Eigentlich kannst du mit mir keinen Kontakt haben. Herr, ich setze trotzdem meine ganze Hoffnung auf dich. Jesus, du musst ja gar nicht selber kommen. Weißt du, ich habe auch einen Herrn über mir, eine Obrigkeit, der Kaiser, der bestimmt, so wie du, Gott über dir hast. Aber ich kann auch befehlen. Ich kann meinen Soldaten sagen, hüpfe und dann hüpfen die. Oder ich kann sagen, leg dich hin und legen die sich hin. Und du kannst auch Befehle erteilen. Du musst ja gar nicht selber kommen. Du musst ja gar nicht mein Haus betreten. Du kannst deiner Krankheit sagen, hau ab, geh weg. Egal wo du bist. Du musst da nicht hingehen. Ich sage dir, ein Wort von dir reicht und mein Diener wird gesund. Boah. Jesus staunt echt wie Lewandowski vor diesem kleinen Sportler. Boah, was ist das denn für ein Glaube? Zwei Fernheilungen sind nur im Neuen Testament berichtet von Jesus. In beiden Malen sind es Heiden, also nicht Juden oder Griechen heißt das dann. Damals wurden alle Griechen genannt, die nicht Juden sind, von den Juden zumindest. Ja. Das andere ist eine kanaanäische Frau, die kommt und bittet um die Tochter. Und auch da heilt Jesus aus der Ferne. Tatsächlich betritt er das Haus der Heiden dann nicht. In beiden Fällen ist es eine Fürbitte. Das heißt, ich bitte nicht für mich, für meine Anliegen, sondern ich bitte für jemand anderen. Und stell den vor mich, stell den in die Mitte, bring ihn zu Jesus. Eine Fürbitte. Und in beiden Fällen ist es ein Fürglaube. Denn wir wissen überhaupt nicht, ob dieser Knecht geglaubt hat. Hat der vielleicht gesagt, oh Hauptmann, würdest du bitte mal zu Jesus gehen? Ich glaube, der kann mich heilen. Weiß ich nicht, vielleicht hat er es ja. Aber das wissen wir nicht. Oder die Tochter von der kanaanäischen Mutter, hat die irgendwie geglaubt? Ich gehe mal davon aus, hier haben wir eine Fürbitte und eine Fürglaube. Da sind Menschen, die haben sich das Leid anderer so sehr aufs Herz genommen, dass sie zu Jesus gehen und nicht aufhören zu bitten. Wen könnten wir so aufs Herz nehmen? Wen haben wir so auf dem Herzen? Dass wir so beten, für Bitte, für jemanden tun und auch für ihn glauben. Mit Glauben zu Jesus kommen, ihm vertrauen. Für wen machen wir uns auf den Weg zu Jesus? Das wäre doch was. Wir bringen mal Jesus zum Staunen, oder? Dass er denkt, huch, hätte ich nicht gedacht, dass die so betet, dass der so glaubt. Was ist das für ein Glaube? Das ist ein mutiger Glaube, ein demütiger Glaube, ein grenzenüberschreitender Glaube, ein Glaube voller Barmherzigkeit und Mitleid, der das Leid eines anderen Menschen wirklich mal aufs Herz nimmt und zu seinem eigenen Leiden macht. Es ist ein Glaube, der keinen Weg scheut, und es ist ein Glaube, der ganz wenig weiß, aber Jesus alles zutraut. Der Römer hier hat wahrscheinlich einiges von den Juden lernen können, einiges von denen gehört, aber er hat noch nie auch nur eine einzige Zeile aus den Heiligen Schriften lesen können. Zu den Quellen selbst hatte er keinen Zugang. Vermutlich hat er gehört, das war klar, das Grundbekenntnis der Juden, es gibt nur einen Gott. Auch das wird er gehört haben. Und dieser eine Gott ist der befreiende Gott, der hat uns aus Ägypten befreit und durch die Wüste geführt. Das ist das Grundbekenntnis. Das wäre so, als hätte jemand noch kaum irgendwas vom christlichen Glauben gehört, hat noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Aber er kann immerhin sagen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, das glauben die Christen. Und der ist auferweckt oder so. Also ist er das Zentrum immerhin, ja? Aber dieser Hauptmann, der wusste doch nichts von Abraham, von Isaak, von Jakob, von Josef, von David, von Jesaja, von irgendwelchen Verheißungen Gottes. Konnte er überhaupt nicht. Das war ein Greenhorn im Glauben, der irgendwie geglaubt hat, was gehört hat, auch gerne mal so glauben wollte wie die Juden. Vielleicht war er dafür sehr offen, aber auf 1000 Fragen hätte der keine Antwort gehabt. Woher denn auch? Und doch wird er zum Vorbild im Glauben. Der weiß ganz wenig und vertraut ganz. Und es gibt andere, die wissen ganz viel, aber sie vertrauen nicht. Was ist denn nun Glaube? Faktenglaube ist noch kein lebendiger Glaube. Ich will das deutlich machen in einem Text, den wir alle schätzen, vermutlich und alle kennen. Das apostolische Glaubensbekenntnis. In vielen Kirchen wird es jeden Sonntag gesprochen. Wir Baptisten sind das nicht so gewohnt, dass man so Bekenntnisse gemeinsam im Gottesdienst spricht. Egal, ich glaube, wir können das alles unterstreichen. Ich lese das mal vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das sind alles Glaubenssätze. Die sprechen Christen, damit alle auch wissen, an welchen Gott wir glauben. Und da können auch Christen zusammenkommen aus verschiedenen Konfessionen, die einen, die so beten und die anderen, die mit Weihrauch durch den Raum rennen und mit und ohne Talar. Und dann spricht man dieses Bekenntnis und man weiß, wir glauben an den gleichen Gott. Das ist alles gut, ist alles in Ordnung. Und trotzdem ist es so, selbst wenn wir dieses Bekenntnis sprechen und meinen, glauben wir immer noch nicht so wie der Hauptmann. Denn im Glaubensbekenntnis, da sagen wir sozusagen, wer Gott ist. Da geben wir sein Personalbogen bekannt. Wer er ist, was er getan hat, wo er wohnt, was er tun wird. Aber da steht noch nicht drin, bete ich auch zu ihm? Bete ich ihn an? Bete ich regelmäßig? Gehöre ich ihm? Will ich ihm dienen? Will ich ihm gehorchen? Will ich Opfer bringen in meinem Leben? Soll er mein Leben prägen oder nicht? Ich glaube an den, dass es den gibt. Okay, und? Dieser Hauptmann, der hätte nicht ansatzweise an solches Bekenntnis sprechen können. Aber er glaubt, er vertraut, er geht zu Jesus, er wagt etwas. Er weiß, er kann sich lächerlich machen. So einen Glauben hat Jesus noch nie in Israel gesehen. Und so einen Glauben, denke ich mal, hat er auch bei manchen Christen lange nicht gesehen, die so viel wissen. Das Glaubensbekenntnis aussprechen ist sozusagen den Ausweis Gottes vorlesen, aber es hilft nichts, wenn ich ihn nicht aufsuche, wenn ich nicht vertraue, wenn ich nicht hingehe, wenn ich nicht auch mein Leben lang meine Beziehung zu ihm gestalte und Form gebe. Darin ist der Glaube hier des Heiden vorbildlich. Er geht zu Jesus und er glaubt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Geh nach Hause, sagt Jesus. Es soll dir geschehen, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wird gesund. Einen letzten Punkt habe ich noch. Der Glaube des Hauptmanns ist ein Zeichen für das Heil der Heiden. Es hier im Text selber wird es zu einem Zeichen für das Heil der Heiden. Jesus selber deutet es so. Das ist also jetzt passiert und dann sagt Jesus gegenüber der Juden, die da stehen und der Jünger, die da stehen, so wahr ich hier stehe, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Ihr habt doch gerade gesehen, hier der Hauptmann, der Römer, der da gekommen ist. Und wie der so bittend zu mir kommt. Und wisst ihr was? Er wird nicht der Letzte bleiben. Viele werden kommen, von überall her, aus allen Völkern der Welt werden sie kommen, zu Jesus. Und sie werden ihn bitten und sie werden ihn erkennen und sie werden ihn Herr nennen. Und sie werden Gottes Volk sein, sagt Jesus. Und andere werden stolz sein und sagen, oh, wir sind erwählt, ich kenne Gott. Gott hat mich beschenkt, ich bin Jude oder ich bin Christ, weiß ich nicht. Werden ganz stolz sein, aber sie glauben nicht, sie vertrauen nicht, sie leben nicht mit dem, den sie bekennen. Natürlich ist hier zunächst Israel gemeint. Ja, das ist einer der Texte, wo man die Frage stellen kann, was ist denn nun mit Israel? Und Jesus sagt hier, die, für die es eigentlich gedacht war, die werden hinausgestoßen, weil sie nicht glauben an Christus. Aber was hilft es, wenn wir jetzt mit Fingern auf andere zeigen oder uns den Kopf zerbrechen, was ist denn nun mit Israel? Viel interessanter wäre doch, was ist denn mit mir und mit dir, unseren Glauben anzugucken. Und vielleicht, gar nicht vielleicht, sondern diese Sehnsucht zu haben, so möchte ich glauben. So möchte ich glauben wie der Hauptmann. Mich auf den Weg machen zu Jesus, ein Risiko eingehen, meinen Glauben öffentlich machen, bitten, das Leid eines anderen Menschen auf mich nehmen, nicht aufhören zu bitten. Und auch dann zu Jesus zu gehen, wenn ich mir selber unwürdig vorkomme und denke, darf ich überhaupt kommen, schon wieder? Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus einkehrst. Wenn wir so glauben, dann werden wir einmal in der Ewigkeit mit Abraham, Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen. Die Augen möchte ich sehen von diesen drei Vätern, wenn wir da sitzen. Herr, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, aber sprich nur ein Wort und meinem Diener ist geholfen. Amen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.